Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit drei runden Geburtstagen, mit dem 90. Geburtstag von Anne Frank, mit dem ebenfalls 90. Geburtstag von Erik Kahle und mit dem 50. Geburtstag seiner bekanntesten Kinderbuchfigur gleich zu Beginn, mit der Raupe Nimmersatt. Am 20. März 1969 erschien in den USA ein Bilderbuch des amerikanischen Künstlers Erik Kahle, das später auf Welttournee gehen würde. Die kleine Raupe Nimmersatt, damals seiner Schwester gewidmet, war Kahles zweite Kindergeschichte und er gestaltete sie mit farbintensiven Seidenpapieren. Die kleine Raupe Nimmersatt ist eines der erfolgreichsten Bilderbücher der Nachkriegsgeschichte und wir hören zu Beginn den Anfang des Buchs, gelesen von Erik Kahle selbst.
Nachts im Mondenschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei knack eine kleine, hungrige Raupe. Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie noch immer nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Pflaumen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Donnerstag fraß sie sich durch vier Erdbeeren, aber satt war sie noch immer nicht.
Sie hörten den Anfang aus Die Raupe Nimmersatt, der im Laufe der Jahrzehnte etwa 70 weitere Bilderbücher in Collagetechnik folgten. Erik Kahles Talent zeichnete sich schon früh ab und seine Eltern haben ihn immer gefördert. Der in Amerika geborene Künstler, Sohn deutscher Auswanderer, verbrachte seine Kindheit in Deutschland. Die Familie war Mitte der 1930er Jahre nach Stuttgart zurückgekehrt und diese Zeit hat ihn sehr geprägt. 1952 ging er dann nach Amerika zurück und kam schließlich durch Zufall zum Bilderbuch. Im Juni feiert der international bekannte Künstler seinen 90. Geburtstag. Ute Wegmann stellt sein Leben und seine Arbeitsmethoden vor und gratuliert gleich zweimal zum runden Geburtstag. Erik Kahle zum 90. und der Raupe Nimmersatt zum 50.
Erik Kahle wird am 25. Juni 1929 in Syracuse in den USA geboren. Für den Sohn deutscher Auswanderer ist die Rückkehr der Eltern in ihr Heimatland im Jahr 1935 ein regelrechter Schock. Er hat in Amerika eine wunderbare Vorschulzeit erlebt. Eine Lehrerin entdeckt sein Zeichentalent, seine Eltern fördern ihn. Er ist ein glückliches Kind. Die Mutter aber plagt das Heimweh und so kehrt die Familie nach Stuttgart zurück, mitten hinein in ein nationalsozialistisches Deutschland. Erik Kahle ist von Anfang an unglücklich in der deutschen Schule. Er erinnert sich, so sagt er, an einen dunklen Raum mit schmalen Fenstern und an einen gemeinen und grausamen Lehrer, an die körperliche Züchtigung mit einem dünnen und harten Bambusstock. Er will wieder nach Hause, nach Syracuse. In diese Epoche der Kindheit, ohnehin für ihn schon trist, fallen 1939 der Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Abwesenheit des Vaters, der sogleich als Soldat eingezogen wird. Luftangriffe, Nächte in Kellern und Stollenbunkern, Hunger und die Landverschickung der Kinder. All dem Grau wird er die knalligsten Farben entgegensetzen, sein Leben lang.
Ich muss wieder auf den Krieg zurückkommen. Das war alles grau. Die Städte waren ja getarnt. Da gab es grün, grau, 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 braun, grau. Alles war grau, auch die Menschen. Und teilweise in Mitteleuropa hat auch viel graues Wetter. Und heute geht mir es darum, das Grau, das zu verdrängen. Also ich mag Farben, je farbiger, je besser. Und manchmal bin ich frustriert, dass ich nicht noch farbenreicher sein kann, weil eben die Augen eine Grenze haben, die Optik.
Seiner Mutter verdankt er 1945, dass er nicht kurz vor Kriegsende noch als 16-Jähriger eingezogen wird. Als der Vater erst spät aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, wiegt er nur noch 80 Pfund und ist, wie Kahle sagt, ein gesichtsloser Überlebender der großen Katastrophe. Im Zusammenhang mit der deutschen Schule erwähnt Kahle immer wieder seinen Lehrer Kraus, der dem talentierten Jungen Reproduktionen von Bildern zeigt, die zur entarteten Kunst gehören und verboten sind. Es sind Gemälde von Expressionisten und Dadaisten. Kahle ist anfangs irritiert, aber schnell begeistert. Beckmann, Picasso und viele andere Maler dieser Zeit prägen ihn nach dem Krieg und beeinflussen seine Vorliebe für ausdrucksstarke Farben. Aufgrund seines Zeichentalents liegt es nahe, dass Erik Kahl die Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart besucht und dort seinen Abschluss macht. Kurzzeitig arbeitet er als Grafiker im Amerika-Haus, geht aber 1952 in die USA zurück. Der Kinderbuchkünstler Leo Leoni, damals Art Director des Fortune-Magazins, holt Kahle als Grafiker zur New York Times. Zwischen 1952 und 1954 absolviert er als gebürtiger Amerikaner seinen Militärdienst in der Army, heiratet, wird Vater zweier Kinder und später Art Director bei einer pharmazeutischen Werbeagentur. Nach 10 Jahren Agenturarbeit wird er freischaffender Grafiker und gestaltet Buchumschläge und Anzeigen. Im Jahr 1967 fragt ihn sein damaliger Chef Bill Martin, ob er Lust habe, seine Kindergeschichte zu bebildern. Brauner Bär, wen siehst du? Kahle sagt zu, nicht ahnend, dass das der Beginn einer großen Bilderbuchkarriere ist. Von jeher fasziniert von der Collagetechnik eines Leo Leoni, Picasso oder Matisse, entwickelt Kahle seinen ganz eigenen Collagestil. Über seine Arbeitsweise sagt er 1999 im Deutschlandfunk,
ich bereite meine eigenen Papiere vor, ich kaufe mir Seidenpapier, bestreiche die mit Acrylfarben, mit vielen Strukturen, vielen Farben, grün, gelb, rot und so weiter, ohne an meine Illustrationen zu denken. Ich verbringe mal eine Woche oder meistens im Sommer ein paar Wochen, mache ich nur meine Papiere, sammle die an, ich habe hunderte, wahrscheinlich einige tausend von diesen Papieren, schneide die aus, klebe sie auf, Collage, an und für sich nichts Neues. Collage gibt es schon lange und machen Matisse, Picasso und Leo Leoni, machen alle. Also nichts Neues. Aber mein Stil, meine markanten Farben, das sind schon erkennbar und als Erik Kahle Grafik.
So entstehen im Laufe der letzten 50 Jahre etwa 70 Bilderbücher. 44 Titel sind noch lieferbar. Allein sein Erfolgstitel »Die kleine Raupe Nimmersatt«, die als sein zweites eigenes Bilderbuch im Jahr 1969 publiziert wird und somit dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, ist in 64 Sprachen übersetzt und 50 Millionen Mal verkauft. Ein außerordentlicher internationaler Erfolg. 33 verschiedene Raupe-Nimmersatt-Ausgaben sind alleine in Deutschland erhältlich. Vom Bilderbuch über Kochbuch, vom Badewannenbuch zum Malbuch und im Jubiläumsjahr 2019 auch gleich 4 neue Ausgaben, darunter ein Pop-up-Buch und das Raupe-Nimmersatt-Bildwörterbuch. Wovon handeln Erik Kahles Geschichten? Meist stellt der Künstler Tiere in den Mittelpunkt. Neben der Raupe sind auch Schlangen, Käfer, Schildkröten oder unter anderem eine Grille die Protagonisten der farbprächtigen Bilderbücher. Seine Liebe zu den Tieren und zur Natur entwickelt er bereits als kleiner Junge auf den Spaziergängen mit seinem Vater.
Mein Vater, der hat mich immer an der Hand genommen und wir gingen dann auf die Wiesen und in den Wald. Da haben wir Steine hochgehoben und da war irgendein Wurm oder ein Salamander oder irgendein Käfer drunter und den haben wir beobachtet. Und mein Vater hat mir solche Dinge immer dann davon erzählt und was die für einen Lebensweg haben und die Königin von den Ameisen, die hatten Flügel und wenn sie dann landet, dann knipst sie die Flügel ab und gründet einen neuen Staat. Oder wir gingen am Fuchsbau vorbei und wenn es ein Spinngewebe hatte vor dem Bau, dann wusste man genau, dass der Fuchs dann nicht mehr drinnen wohnt. Mein Vater hat mir eigentlich immer von kleinen Dingen erzählt, von Käfern und Ameisen und Schnecken und Fröschen. Das lag wohl auch daran, dass es ja keine Elefanten gab in Deutschland.
Formal sind die Bilderbücher wie Reihungen aufgebaut, mit einer sich wiederholenden Tätigkeit oder einem sich wiederholenden Satz. Die kleine Raupe, die sich von montags bis samstags durch allerlei Lebensmittel frisst, aber satt war sie noch immer nicht. Oder die kleine Grille mit Namen Varus, der von allen möglichen Tieren freundlich gegrüßt wird, aber nicht antworten kann, wie er mit seinen Flügeln hibbelte, wie schnell er auch damit ribbelte, es kam kein Ton heraus. Und nicht zu vergessen, die kleine Maus, die einen Freund sucht. Alle Bücher richten sich an Kinder zwischen Kindergartenalter und den ersten beiden Schuljahren. Die Geschichten sind gleichermaßen literarisch und spielerisch lehrreich. Erik Kahle will allerdings weder belehren noch erziehen.
In meinen Büchern sind didaktische Elemente. Das stimmt. Aber das ist wohl nicht die Hauptsache in meinen Büchern. Und ich war vor einigen Jahren in Japan zum Beispiel. Und die reden dauernd nur von den erzieherischen Werten von meinen Büchern. Die sind wohl drin, die sind aber erstens mal getarnt und sollen nicht im Vordergrund stehen.
Oft schon hat er betont, dass er, wie viele Künstler, wie viele Maler, Musiker und Schriftsteller, vornehmlich für sich selbst schaffe. Er die Bücher in erster Linie für sich mache. Jedenfalls weiß Erik Kahle genau, was Kinder in diesem Alter mögen. Es sind neben den strahlenden Farben seiner Landschaften, Blumen und Tiere, die gestanzten Löcher im Raupenbuch, das tastbare Netz der kleinen Spinne und die Zirpgeräusche der Grille. Erik Kahle nennt sich selber einen Bilderdichter. Und die Bücher sind für ihn halb Spielzeug, halb Buch. Und das vor der Erfindung von Apps und elektronischen Büchern. Der Programmleiter seines ersten deutschen Verlags und sein Übersetzer Viktor Christen bezeichnet die Bücher als literarische Spielbilderbücher, in denen sich Sachinformation und Erzählung, Lustiges und Trauriges verbinden. Ein außergewöhnliches Zusammenspiel. Wie sonst soll man den immensen Erfolg der Raupe Nimmersatt erklären? Die Raupe Nimmersatt, so sagt Kahle, ist darüber hinaus für Kinder ein Symbol der Hoffnung. Die Hoffnung, sich nach einem lustvollen, aber auch schmerzlichen Lernprozess zu entfalten. Und zudem ist das elternlose, neugierige und niedlich aussehende Raupentier mit grünem Körper, rotem Kopf und lilafarbenen Fühlern frei von Nationalität und Geschlecht und Religion und bietet somit jedem Kind eine Identifikationsfläche. 1973 heiratet Erik Kahle in zweiter Ehe Barbara Morrison, genannt Bobby. Zusammen eröffnen sie im Jahr 2002 das Erik Kahle Museum of Picture Book Art in Massachusetts. Ein Museum, in dem nationale und internationale Kinderbuchkünstler ihre Werke präsentieren. Und natürlich die Originale der Kahle-Bücher zu finden sind. In Amerika sagt man, it is time to give back. Kahle möchte sich für Anerkennung und Erfolg und Glück in seinem Leben bedanken und etwas an die Gesellschaft zurückgeben. So entstand die Idee zu diesem Museum. Letztes Jahr ist zu Ehren seiner 2015 verstorbenen Frau Bobby neben dem Museum Bobby's Meadow entstanden. Eine Blumenwiese mit Obstbäumen und sicherlich mit allerlei Tieren, die uns aus den Kahle-Bilderbüchern vertraut sind. Wir gratulieren Erik Kahle zu seinem 90. Geburtstag und ebenso der kleinen Raupe zu ihrem 50. Sie hat große Freude in viele Familien gebracht. Als Bilderbuch, Film, Hörbuch, Malbuch, Pop-up-Buch und somit Millionen Kindern auf der ganzen Welt das Lernen der Wochentage erleichtert. Und dass Erik Kahle all dem gesunden Obst, das das Tierchen verschlungen hat, auch Lolli, Eis und Kuchen an die Seite stellte, das zeichnet ihn aus und macht den großen Künstler zu einem wahren Freund der Kinder.
Ute Wegmann über Erik Kahle und die Raupe Nimmersatt. Eine Empfehlungsauswahl der hier genannten Bücher finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de. Kommen wir zu einem weiteren 90. Geburtstag, der in absoluter Differenz zu Erik Kahle steht. Kommen wir zu Anne Frank, die noch leben könnte, ebenso wie der Schöpfer der Raupe Nimmersatt. Kommen wir zu einer furchtbaren, zu einer überaus traurigen Geschichte. Anne Frank, 1929 in Frankfurt am Main geboren, floh 1934 mit ihrer Familie vor den Nazis nach Amsterdam. Während des Zweiten Weltkriegs versteckte sich die jüdische Familie mit anderen Untergetauchten 2 Jahre lang im Hinterhaus des väterlichen Firmengebäudes. Anne Frank füllte die Tage im Versteck mit Schreiben. Ihr Tagebuch ist eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Inzwischen 35 Millionen Exemplare sind bisher in 65 Sprachen erschienen. Am 4. August 1944 wurde Annes Familie verhaftet. Anne Frank starb im März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Am 12. Juni 2019 würde Anne Frank 90 Jahre alt. Aus diesem Anlass stellen wir Ihnen Bücher über Anne Frank vor und zuerst ein Buch von Anne Frank. Wie kann das sein, dass es dies zum ersten Mal gibt? Dina Netz hat die Antwort.
Am 29. März 1944 notierte Anne Frank in ihrem Tagebuch: Tags zuvor habe die niederländische Exilregierung in der BBC angekündigt, dass
nach dem Krieg eine Sammlung von Tagebüchern und Briefen aus dieser Zeit herauskommen soll. Natürlich stürmten alle gleich auf mein Tagebuch los. Stell dir vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman vom Hinterhaus herausgeben würde.
Anne Frank, die nach dem Krieg Journalistin und Schriftstellerin werden wollte, begann mit der Arbeit. Seit Juli 1942 hatte sie im Versteck der Familie Tagebuch geschrieben. Dies nahm sie als Grundlage, arbeitete es aber zu einer literarischen Fassung um, die sie später veröffentlichen wollte. Sie konnte sie vor ihrer Verhaftung 1944 nicht mehr beenden. Dieser Roman, der auf dem Tagebuch basiert, lag bisher nicht in einer Einzelausgabe vor. Unter dem Titel »Liebe Kitty« ist das Fragment nun, sorgfältig ediert, im Secession Verlag für Literatur erschienen. Verleger Joachim von Zeppelin erklärt den Unterschied zwischen Tagebuch und Romanfassung, die in der Anne-Frank-Forschung meist Version A und Version B des Tagebuches genannt werden.
Ja, das ist wirklich sehr interessant, das zu sehen, weil man in diesen Texten, vor allem in diesem überarbeiteten Text, eine unglaubliche Entwicklung sehen kann. Von dem 13-jährigen Mädchen anfangs jedenfalls, in dieser ersten Tagebuchvariante, dann bis zu der zweiten Tagebuchvariante, wo sie sehr viel reflektierter und auch sehr viel genauer schreiben kann, sehr viel kompetenter noch die Situation beschreibt, wie sie im Hinterhaus ist, wie sie zwischen den Familienangehörigen ist und auch ihre eigene Situation. Sie schreibt ja sehr viel auch über sich selbst und wie sie sich wahrnimmt in dieser Situation. Das ist ein sehr großer Unterschied, wenn man das jetzt mal als einen fortlaufenden Text liest, diese zweite, bisher jedenfalls nicht als Einzelpublikation herausgegebene Version des Tagebuchs, dann ist das wirklich eindrucksvoll, das zu lesen, diese Reflektiertheit in diesem Text und diese Gewandtheit in der Formulierung. Es ist eine eindrucksvolle Lektüre, jedes Mal wieder.
In der überarbeiteten Fassung wandte sich Anne Frank deutlich stärker an ein mögliches Nachkriegslesepublikum, dem sie die genauen Umstände ihres Lebens im Versteck oder das Schicksal jüdischer Freunde beschrieb, die deportiert wurden. Viele sehr emotionale Passagen über ihre erste Verliebtheit, über Streitereien mit ihrer Mutter oder über ihre erste Periode strich Anne Frank hingegen. Wahrscheinlich erschienen sie ihr für eine Veröffentlichung zu privat. Das, was die ganze Welt heute als Tagebuch der Anne Frank kennt, ist in Wahrheit eine Mischform aus den Versionen A und B, die Annes Vater Otto Frank nach dem Krieg zusammenstellte. Zum Teil aus der Not heraus, das erste Jahr des ursprünglichen Tagebuches ist verloren und die Aufzeichnungen ihrer letzten Monate im Hinterhausversteck konnte Anne nicht mehr überarbeiten. Einige Passagen hat Otto Frank wohl auch bewusst gestrichen, zum Beispiel Auseinandersetzungen zwischen Anne Frank und ihrer Mutter. Durch diese Mischung der Versionen A und B erklärt sich der etwas uneinheitliche Stil der heute kanonischen Ausgabe. Dass mit Liebe Kitty nun zum ersten Mal der Roman in einer eigenen Publikation vorliegt, ist vor allem Lorraine Nussbaum zu verdanken. Die über 90-jährige Literaturwissenschaftlerin war in Amsterdam mit der Familie Frank befreundet, stammte wie diese aus Frankfurt. Nussbaum überlebte den Krieg und wanderte in die USA aus. Sie hat für Liebe Kitty einen sehr persönlichen Essay geschrieben, den sie mit den Worten enden lässt.
Seit mehr als 25 Jahren war es mein großes Anliegen, dass Annes Hinterhaus als eigenständiges Romanfragment erscheinen möge, damit Anne endlich als die junge Schriftstellerin anerkannt werde, zu der sie sich offensichtlich während der letzten Monate im Hinterhaus entwickelt hatte. Ich bin froh und dankbar, dass es nun endlich soweit ist.
Eine Art Wiedergutmachung nennt Lorraine Nussbaum die Veröffentlichung von Liebe Kitty. Der Verleger Joachim von Zeppelin ergänzt:
Das Ganze ist ja auch letztlich eine Wunscherfüllung, denn Anne Frank hat eben 11. Mai 1944 in ihr Tagebuch geschrieben, ich möchte nach dem Krieg einen Roman unter dem Titel Das Hinterhaus herausbringen. Und das ist diese Version B eben, die wir jetzt publizieren, und es ist das erste Mal eigentlich, dass dieser Wunsch für sie in Erfüllung geht.
Dass das Buch nun nicht Das Hinterhaus, sondern Liebe Kitty heißt, wie die fiktive Freundin, an die Anne ihre Texte richtete, hat mit Auseinandersetzungen um Rechte zu tun, die vor allem eins zeigen: Anne Frank ist nicht mehr bloß ein schriftstellerisch begabtes jüdisches Mädchen, das im Konzentrationslager starb. Anne Frank ist heute auch eine Marke, mit der sich Geld machen lässt. Ihr Tagebuch ist eines der meistgelesenen Bücher des 20. Jahrhunderts. Dass der Secession Verlag in Zusammenarbeit mit dem Amsterdamer Anne-Frank-Haus dieses Monument nun vom Sockel nahm, erforderte natürlich viel Fingerspitzengefühl. Bei der Übertragung aus dem Niederländischen diskutierte man mit der Übersetzerin Waltraud Hüsmert über Kommata, erzählt der Verleger von Zeppelin. Die Sorgfalt hat sich gelohnt, das Interesse an Liebe Kitty ist riesig, die erste fünfstellige Auflage war sofort verkauft, der Verlag kommt mit dem Nachdrucken kaum hinterher. Am 12. Juni dieses Jahres, dem 90. Geburtstag von Anne Frank, wird in Schulen und Buchhandlungen unter anderem auch Aus Liebe Kitty gelesen werden. Dann organisiert das Anne-Frank-Zentrum Berlin einen großen Anne-Frank-Tag. Buch- und Gedenkfeier sind nicht nur wichtig, um an ein viel zu früh gestorbenes Mädchen zu erinnern, sondern auch als Warnung, sagt Menno Metzeler vom Anne-Frank-Haus in Amsterdam.
Otto Frank hat irgendwann in den 1970, er ist ja 1980 gestorben, irgendwann 1970 hat er gesagt, leider gibt es noch immer Vorurteile und Diskriminierung und es ist eigentlich die Aufgabe eines jeden, diese zu bekämpfen. Und das ist jetzt schon wieder fast 50 Jahre her und es gibt leider immer noch Antisemitismus, Vorurteile und Diskriminierung. Also es passiert zwar sehr viel, aber immer noch nicht genug.
Anne Frank war ein Kind, als ihre Familie nach Amsterdam ins Exil ging. Als Jugendliche schrieb sie ihr Tagebuch. Menno Metzeler hat sich zusammen mit Piet van Ledden die Frage gestellt, wie man schon Kindern Annes Schicksal und den Holocaust nahebringen kann. Die Antwort ergab sich aus der Arbeit im Anne-Frank-Haus Amsterdam. Alles über Anne ist ein aufwendig gestaltetes und didaktisch kluges Buch, in dem Anne Franks Leben unter anderem anhand der in Amsterdam archivierten Dokumente erzählt wird, anhand von Fotos zum Beispiel, die Anne in ihrer Klasse oder mit ihrer Familie zeigen. Das Anliegen war, die vielen Fragen zu beantworten, die Kinder im Anne-Frank-Haus immer wieder stellen. Fragen zum Alltag im Versteck zum Beispiel. Was hat Anne da den ganzen Tag gemacht? Oder auch, wer hat Anne Frank verraten? Eine bis heute offene Frage. Ein besonderes Verdienst des Anne-Frank-Hauses ist, die wirklich heiklen Fragen kindgerecht zu beantworten. Warum hasste Hitler die Juden zum Beispiel? Oder was ist ein KZ?
Wir können natürlich nicht verschweigen, was passiert ist, und das sollten wir auch nicht. Wir müssen es erzählen. Von daher haben wir versucht, das zu beschreiben. Was ist ein Konzentrationslager? Ein sehr großes, umzäuntes Gelände mit hölzernen Baracken, wo die Gefangenen schlafen und wo sie auch oft arbeiten mussten. Also wir versuchen das zu erklären für diese Altersgruppe.
Die Zielgruppe von Alles über Anne sind Kinder ab ungefähr 10 Jahren. Menno Metzeler hält nichts davon, Kinder allzu früh mit dem Grauen des Holocaust zu konfrontieren und damit zu überfordern. Bücher wie das aktuelle Anne-Frank-Bilderbuch aus der Reihe Little People, Big Dreams im Inselverlag, das sich an Kinder ab 3 richtet, sieht er eher skeptisch. Aber ab ungefähr Ende der Grundschule sei es wichtig, an Anne Frank zu erinnern, und zwar so konkret wie möglich, sagt Metzeler. Wegen des wiedererstarkenden Antisemitismus einerseits und weil Anne Frank inzwischen einen Nimbus umgibt, hinter dem das ganz normale Mädchen mit Stärken und Schwächen verschwindet.
Ein Idol oder eine Ikone kann ja leer werden, inhaltslos. Deshalb ist es gut, immer auch den ganzen Menschen zu zeigen und zu füllen, in den ganzen Widersprüchen auch, in den ganzen, was kann sie nicht zum Beispiel über so, oder was kann sie sehr gut, oder worüber ärgert sie sich. Es soll nicht leer werden sozusagen.
Zum Beispiel erzählt Anne Frank in ihrem Tagebuch von ihrer Freude, sich nun durch Schreiben mitteilen zu können. Im Zeichnen sei sie nämlich nicht so begabt. Am 12. Juni würde Anne Frank nun 90 Jahre alt. Wenn sie heute noch lebte, was für eine Frau wäre sie?
Ganz spontan würde ich sagen, sie hätte das Tagebuch wahrscheinlich nicht veröffentlicht, weil es zu persönlich und zu intim und zu, ja, weil es zu persönlich ist. Aber ich denke schon, dass sie irgendetwas mit dem schriftstellerischen Talent gemacht hätte, Journalistin oder Autorin?
Das ist vielleicht die allerspannendste Frage. Also die kann ich eigentlich auch nur ganz groß vor mich schreiben. Ich kann das natürlich nicht beantworten, weil es ist nur so, dass das, was ich lese bei ihr und die Art und Weise, wie sie sich mit der Welt auseinandersetzt in ihren Gedanken und wie sie es schafft, das aufzuschreiben, macht sie jedenfalls zu einer sehr, 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 sehr spannenden Autorin. Und es wäre, glaube ich, grandios, wenn wir sie als Autorin heutzutage hätten.
Dina Netz über die Erscheinungen zum 90. Geburtstag von Anne Frank und auch hier finden Sie die empfohlenen Bücher unter deutschlandfunk.de. Im Anschluss an diese Sendung geht es im Deutschlandfunkprogramm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, Computer und Kommunikation und mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr mit unserem Buch der Woche. Betrachtet und rezensiert werden dann die gesammelten Werke Herminia zur Mühlens, vorgestellt von Eva Pfister. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.